Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Hier sind sie, die
Spider-Murphy-Gang.
Es muss ja keiner wissen, wo das Geld herkommt.
Ganz Wien wartet seit einer Ewigkeit auf die Sanierung, Hans.
Hast du das geschrieben?
Ja, klar.
Du bist der Autor von Tel Aviv on Fire?
Ja.
Seifenoper, Satire und Rock'n'Roll gibt's heute hier in Vollbild. Und mit dem Rock'n'Roll legen wir gleich los, denn es gibt einen neuen Dokumentarfilm über die Spider-Murphy-Gang. Dass Rock'n'Roll auch bayerisch geht, das führt die Spider-Murphy-Gang seit 40 Jahren vor. Sie ist wohl die münchnerischste aller Bands, obwohl sie Anfang der 80er Jahre auch deutschlandweit bekannt und in allen Charts war, auf Hochdeutsch. Ein Dokumentarfilm erzählt jetzt die Geschichte der Band.
Bei der Olympiade haben sie den Sperrbezirk eingeführt und zur selben Zeit haben dann die Boulevardblätter die Vermittlung übernommen.
Es ist durch die Decke gegangen, ne?
Das ganze Zimmer war Geld überall.
Ich darf Sie ganz herzlich in der Stadt Zwickau begrüßen.
Wir sollen uns vorkommen wie die Beatles.
Aus England kommen die oder woher, ne?
Regisseur Jens Pfeiffer hat die Gründungsmitglieder Günter Siegel und Barney Murphy interviewt und ist mit ihnen auch an die Anfänge der Band zurückgegangen in Schwabinger Clubs. Spider-Murphy-Gang Glory Days of Rock'n'Roll heißt der Film. Er ist jetzt im Kino zu sehen. Und in welcher anderen Stadt hätte er Premiere haben können als in München, beim Filmfest. Dort habe ich Jens Pfeiffer getroffen und er hat mir eingangs davon erzählt, was ihn vor dem Film mit der Musik der Band eigentlich verbunden hat.
Ich muss zugeben, ich habe nur eigentlich Skandal im Sperrbezirk gekannt und Schickeria und kenne so die Fotos von damals, wo der Günther diesen schwarz-rot geringelten Pulli anhatte und die Tolle und ich glaube, ich kenne auch ein paar dieser NDW-Hits, kannte ich so damals. Aber dann in dem letzten Jahr habe ich eben erstmal gemerkt, wie viel Bedeutung die Band überhaupt für München hat, weil jeder, dem man das erzählt, sagt, erster Kuss, erste Kassette, erstes Konzert. Und das ist irgendwie in der Seele der Stadt, glaube ich, so verankert. Ja.
Ja, denn als Sie geboren wurden, wenn ich das verraten darf, da hat sich die Band so ungefähr gegründet. 77 hat sich die Band gegründet. Wie sind Sie dann darauf gekommen, einen Film über die Spider-Murphy-Gang zu machen?
Dass ich die Regie übernehme, ist eigentlich durch einen Zufall gekommen, weil mich der Produzent letzten Sommer angerufen hat und er gefragt hat, ob ich das machen möchte. Und da hatte ich nur die Erinnerung, dass ich Skandal im Sperrbezirk bei meiner Abi-Party gehört habe und dachte so, gibt es die überhaupt noch? Also spielen die noch irgendwie Musik? Und dann habe ich eigentlich gedacht, nee, mache ich nicht, weil ich nicht so einen emotionalen Bezug hatte. Und habe aber dem Stefan, dem Produzenten, gesagt, dass ich gerne die beiden mal treffen möchte. Also den Günther und den Barney, die wohnen ja auch in München. Und dann habe ich die beiden im Garten getroffen, getrennt voneinander. Und das war total schön, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das gar nicht so vielleicht ein Film wird nur über die Band, sondern auch ein Film über Freundschaft. Weil die beiden so lange zusammen sind und wenn man fast 50 Jahre befreundet ist, dann ist das schon was anderes, wenn man 3 Jahre befreundet ist. Und das war irgendwie so in der Luft und ich fand das irgendwie total spannend. Ja.
Sie haben dann auch die Begegnung mit den beiden, mit ehemaligen Bandmitgliedern im Film mit hineingenommen, aber auch ganz viel altes Material aus den frühen 80ern, vor allem als sie eben sehr berühmt waren. Wie haben Sie sich diese Fülle an Material erarbeitet und überhaupt einen Zugang verschafft?
Das war wirklich eine Heidenarbeit, weil in 10 Monaten das alles sichten. Aber wir haben ja den Bayerischen Rundfunk als Co-Produzenten und die haben einen Schatz an Archiv und das funktioniert auch super. Und da bin ich irgendwie immerhin und habe mir, wenn ich Zeit hatte, die Sachen angeschaut und hinzu kommt auch noch, dass der Michael Verhoeven ja einen Spielfilm gemacht hat und in dem Spielfilm wird die ganze Bandgeschichte erzählt. Und das ist natürlich für einen Dokumentarfilmer auch ein Schatz, weil wir konnten um das Szenische herum eigentlich schneiden, um die Band so zu zeigen, wie sie angeblich war. Also so diese Verwirklichung von Spielfilmmaterial, die hat super viel Spaß gemacht, genau.
Und Sie haben dann eben auch sich mit Günter Siegel unterhalten, unter anderem. Und was mir so auffiel, ist, stecken voller Anekdoten, sie erzählen sehr viel. Es wirkt aber immer so, auch aus heutiger Sicht, dass sie gar nicht genau wissen, quasi wie ihnen geschehen ist. Also, dass sie keinen wirklichen Masterplan hatten. Es war irgendwie mehr so eine Band, die eben den Rock'n'Roll von Chuck Berry in München machen wollten. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe das auch so erlebt, dass die Band in diese ganze Erfolgsgeschichte ziemlich reingerutscht ist. Ich habe aber auch gemerkt, dass die extrem professionell sind und das, was sie da tun, nämlich auf die Bühne gehen und halbwegs komplexe Musik machen, also die Chuck Berry Songs sind, glaube ich, nicht so einfach zu spielen, dass die das lange trainiert haben. Also die haben ja irgendwie so acht Jahre, glaube ich, in so Clubs gespielt und da haben die Programme gehabt von abends 7 Uhr bis 23 Uhr und die mussten Top 40 Hits spielen, hintereinander weg. Und das ist eben was man richtig üben muss. Und als dann die ganze Medienmaschinerie losging, da konnten sie immer auftreten und das spielen. Und das, was mit den Interviews und so passiert ist, das hat sie, glaube ich, echt sehr überrumpelt. Ja.
Was war das eigentlich für ein Schritt, als sie vom Deutschen ins Bayerische gewechselt sind, sprachlich?
Das war ja eine Geschichte, dass der BR eine Radiosendung hatte und der Georg Kost ja diese Radiosendung moderiert hat und der war Fan von der Band. Der hat die in dem Club in Schwabing, im Memoland, angehört auf Englisch und hat dann eine Hausband gesucht für seine Sendung. Und da ist ihm das eingefallen, dass sie bayerisch singen müssen, weil ja bayerischer Rundfunk und so weiter. Und dann hat der Günther das ausprobiert.
Sie haben auch ein Zitat vom Journalisten, glaube ich, ist es, der so irgendwann sagt, Sie kommen aus Bayern, man versteht Sie trotzdem, wie kommt das? Wie muss man das heute in der Zeit verstehen? Welche Bedeutung hatte es, dass dann plötzlich eine deutsche Rock'n'Roll-Band bayerisch gesungen hat?
Das kann ich jetzt nur aus der Perspektive sagen, dass ich dann im Nachhinein mal irgendwann gehört habe, dass die ja bayerisch singen. Es kommt aber auch so, das Skandal im Sperrbezirk ist ja Hochdeutsch. Und alle Hits der neuen deutschen Welle, Wo bist du und Ich schau dich an, sind auch Hochdeutsch. Deswegen haben sie eigentlich den dicksten Erfolg ja gehabt mit hochdeutschen Titeln und nicht mit den bayerischen. Und das Bayerische ist so das, was die Seele in München und in Bayern ausmacht. Also die sind alles Lieder, die jetzt nicht in den Charts waren, aber hier hoch und runter gespielt wurden.
Und wie war eigentlich dann das Verhältnis zur neuen deutschen Welle? Was haben sie darüber erzählt?
Dass die eigentlich gar nicht dazugehörten. Ich glaube, das ist ein Phänomen gewesen, dass die Band da war, eigentlich Rock'n'Roll machte und dann plötzlich die NDW war und dann wurden die dazu gerechnet. Und man muss natürlich auch musikalisch sehen, dass die, ich meine, Ich schau dich an, ist vom Rhythmus ja sehr ähnlich wie Da, Da, Da. Und Wo bist du ist ja auch so ein Punk-Ding und das passte einfach super rein. Und auch dieses Skandalgeschrei ist ja auch so sehr ekstatisch und das hört sich ja fast an wie Nina Hagen in der alten Version und das ist... Meiner Meinung nach ist es einfach so gut zusammengekommen. Ja.
Mitte der 80er nahm dann so ein bisschen der Ruhm ab. Es gab eine Krise, einige Bandmitglieder gingen dann oder neue kamen. Und als wie offen haben Sie die Ursprungsmitglieder erlebt im Sprechen genau über diese Krisen?
Also die Interviews, die wir gemacht haben, die waren natürlich vorbereitet. Also ich mache kein Kamerainterview, ohne dass man sich ohne Kamera trifft. Das heißt, das war alles schon so vorbereitet, dass die genau wussten und auch vorher sagen konnten, die möchten über den Ausstieg sprechen oder nicht sprechen. Und das war dem Michael Busse und auch dem Schlagzeuger Franz Trojan beides wichtig, dass sie dann auch alles sagen und jetzt nicht irgendwas Oberflächliches von sich geben.
Ja, gerade Franz Trojan erzählt ja relativ offen darüber, was der Ruhm auch mit ihm angestellt hat, nämlich... Wie er es sagt, er hat sich nicht sonderlich gut verhalten, er hat zu viel getrunken, zu viel Drogen genommen. Das ist dann schon so ein bisschen so auch das Rock'n'Roll-Leben, das da mit durchkommt, oder?
Genau, ja, das war bei den Szenen mit Franz Trojan uns sehr wichtig, dass wir das Rock'n'Roll-Leben auch so zeigen, wie das Klischee ist und auch wie vielleicht die Wirklichkeit ist oder war. Und das ist beim Franz Trojan natürlich wirklich so gewesen, dass er wie so ein gefallener Engel bei der Band war oder dann rausgeschmissen wurde oder rausgegangen ist, aber eben alles mitgenommen hat, was man als Rockstar machen kann. Und das finde ich für die Geschichte total wichtig. Und ich glaube, da hatte er Lust, drüber zu sprechen.
Ich fand ja besonders charmant auch eher am Anfang, wenn die Band jetzt auf Tour geht und sie sich dann morgens recken und strecken und sagen, ouch, mein Rücken, ouch, meine Knie. Ja, ja, also die Wehwehchen kommen, aber einen echten Rock'n'Roller kriegt man nicht klein, so nach dem Motto. Inwieweit ist der Film auch ein so ein bisschen Ergründen der Frage, wie man als Rock'n'Roller in Würde altern kann?
Ja, ja, das ist eigentlich auch die zweite Essenz nach der Freundschaft, weil der Günther ist jetzt, glaube ich, 71 oder 72, Barney ist, glaube ich, 6, 7 Jahre jünger und alle anderen sind auch nicht unbedingt mehr 35 oder 25 und das war natürlich auch für uns die Entscheidung, dass wir auf Tour mitgehen und beobachten, wie machen das die Herren heute und das sollte eben auch augenzwinkernd sein und ich finde, dass sich dann die Zuschauer auch vielleicht übers Alter Gedanken machen können.
Sind Sie denn der Frage näher gekommen oder der Erklärung näher gekommen, was diese Band 40 Jahre dann doch zusammengehalten hat, dass es sie so lange gibt?
Also da habe ich nur so eine kleine Theorie. Ich glaube, das liegt erstmal daran, dass der Günther die alle zusammenhalten kann und dass der Günther einfach liebt, auf die Bühne zu gehen und der Barney auch. Und wenn die beiden zusammen auf der Bühne sind, dann gibt es immer so einen Moment, wo der so ein bisschen, vielleicht gar nicht so ein bisschen, er wird sehr magisch. Und dann funktioniert es. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das immer weitergehen muss. Ich glaube nicht, dass das an Geld oder an sowas liegt. Ich glaube, es liegt an diesem kleinen Moment auf der Bühne sein.
Jens Pfeiffer, der Regisseur des Films The Spider-Murphy-Gang, des Dokumentarfilms, der ist jetzt im Kino zu sehen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, bitteschön. Gern geschehen.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Berndt spult vor und er beginnt mit einem englischen Spielfilm, bei dem auf rätselhafte Weise eine ziemlich berühmte Band aus dem allgemeinen Gedächtnis verschwindet. The sun's in the
sky. Jack, ein erfolgloser englischer Musiker, spielt wieder mal in einem halbleeren Dorfpub. Dann auf dem Heimweg fällt plötzlich überall das Licht aus und Jack wacht im Krankenhaus auf.
Was ist passiert?
Keiner weiß das so genau. Das war überall auf der Welt ein totaler Stromausfall für 12 Sekunden. Und genau in diesen Sekunden hattest du das Pech, dass dich der Bus angefahren hat.
Dabei ging die Gitarre zu Bruch. Seine Freunde schenken ihm eine neue. Jack bedankt sich mit seinem Lieblingssong.
Oh, wann hast du den geschrieben? Das ist...
Das habe ich ja nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, also die Beatles.
Wer?
Jack denkt, seine Freunde machen einen Witz, aber dann googelt er und tatsächlich, die Beatles sind aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwunden. Nur Jack kennt die Band. Danny Boyle erzählt in seinem neuen Film Yesterday ein absurdes Filmmärchen. Jack fängt an, mit Beatles-Songs aufzutreten und wird zum Weltstar. Aber er muss auch Änderungsvorschläge seines neuen Managements akzeptieren.
Bei diesem Song habe ich einen Vorschlag.
Hey, Dude, bist du sicher?
Er hat recht. Das ist besser.
Danny Boyle inszeniert Yesterday mit Ironie und Charme als Beatles-Hommage, der anrührende Momente gelingen. Etwa, wenn das Wembley-Stadion ergriffen All You Need Is Love als neuen Hit mitsingt. Leider bleibt die Umsetzung der schönen Idee insgesamt etwas oberflächlich. Interessant wäre gewesen, mehr der Frage nachzugehen, was an der Musik heute zeitgemäß wirken könnte. Stattdessen nimmt eine ziemlich überflüssige Liebesgeschichte viel Raum ein. Aber wie Boyle die Utopie von Musik als Glaube an eine bessere Welt von London bis Moskau zelebriert, hat herzerwärmenden Zauber. Ein Reporter fragt die Astronauten, wie sie sich fühlen, in wenigen Stunden als erste Menschen auf den Mond zu fliegen. Zum 50. Jahrestag der Mondlandung kommt der amerikanische Dokumentarfilm Apollo 11 ins Kino, der ausschließlich aus Originalaufnahmen montiert ist. Man sieht die Piloten bei der Vorbereitung und ein Hauch von Woodstock umweht den Raketenstart. Menschenmassen campen rund um das Gelände. Regisseur Todd Douglas Miller gelingt es, die Zuschauer direkt in die aufgeregte Stimmung hineinzuversetzen und die Aufnahmen der Begleitumstände sind das eigentlich Interessante am Film. Statt minutiöser Mondflugrekonstruktion hätte man gerne mehr von der Fernsehberichterstattung mitbekommen, in der zwischenzeitlich, wie man sieht, die Unfallflucht von Ted Kennedy den Mondflug als Topthema verdrängte. Aber es ist ein reizvolles Gefühl, in neu bearbeiteten Breitwandbildern wie in einer Zeitmaschine noch einmal in diese schnell verflogene Aufbruchsstimmung einzutauchen. Eine russische Marinebasis im Jahr 2000. Matrosen feiern die Hochzeit eines Kameraden, bevor es zum Manöver geht. Als ihr U-Boot, die Kursk, auf See geht, überhitzt sich ein Torpedo. Der Torpedo explodiert und die Kursk sinkt. Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg erzählt in seinem neuen Film Kursk von einer Katastrophe, die die Welt erschütterte. Wie durch ein Wunder überleben 23 Matrosen die Explosion, unter ihnen Kapitänleutnant Averin, gespielt von Matthias Schunartz, der seinen Männern fürsorglich Mut macht. Die Marineführung startet Rettungsversuche, aber vertuscht öffentlich die Hintergründe. In einer Pressekonferenz der Admiralität protestieren die Angehörigen.
Ich bin zwar keine Expertin, aber deshalb bin ich noch lange nicht dumm. Das ist keiner hier von uns. Also lügen Sie uns nicht an!
Wie können Sie es wagen?
Die Frage gebe ich an Sie zurück.
Vinterberg schildert minutiös den Ablauf der Ereignisse, zeigt die Not der Männer im U-Boot und den Kampf der Ehefrauen. Aber mit simpler Heldenfigurenzeichnung und pathetischer Musik bleibt Kursk zu sehr in konventioneller Erzähltechnik stecken. Zwar erlebt man das skandalöse Versagen der Admiralität, aber ausgerechnet Putin bleibt unerwähnt. Dabei war er als neuer Präsident verantwortlich für die fatale Verschleppung der Rettungsmaßnahmen und als Reaktion auf die kritische Berichterstattung begann Putin damals, das Fernsehen gleichzuschalten. Heute lässt er sich dafür feiern, das marode Militär nach der Kursk-Katastrophe wieder fit gemacht zu haben. Diese Argumentation spielt der Film mit der Auslassung von Putins Anteil an der Katastrophe naiv in die Hände. Zwar singt Kursk ein Hohelied auf den zivilen Widerstand, der allerdings erfolglos bleibt, und das verleiht der Geschichte eher schicksalhafte Tragik statt politischer Brisanz.
Drei Filme, die in der kommenden Woche anlaufen: Kursk, Apollo 11 und Yesterday. Und Yesterday, den Film über das Verschwinden der Beatles, greifen wir am Ende der Sendung noch einmal auf in unserer Top-5-Kolumne. Gestern Abend sind beim Filmfest in München feierlich die Förderpreise Neues Deutsches Kino vergeben worden. Jan-Ole Gerster wurde dabei für seinen zweiten Spielfilm Lara als bester Regisseur geehrt. In der Jurybegründung hieß es: Jan-Ole Gerster hat sich für seinen zweiten Spielfilm bemerkenswert weit von der Welt seines erfolgreichen Debüts Oh Boy weggewagt. Lara ist auffällig, aber nicht aufdringlich formbewusst inszeniert, findet starke und originelle Bilder und ist in jeder Rolle grandios besetzt. Soweit die Jurybegründung. Der Film um eine Mutter, die sich selbst ständig im Wege steht, kommt bei uns im November ins Kino. Und auch der Liebesfilm Es gilt das gesprochene Wort von Ilka Çatak bekam Preise in den Kategorien Drehbuch und Schauspiel. In der kommenden Stunde wird es politisch. Es geht um zwei Satiren, die beide sehr nah an der Realität sind.
So?
Sehr schön ist es.
Der Bauer.
Nicht einmal ganz offen.
Wo ist der Haken? Es gibt praktisch keinen Haken. Schau, der Russe möchte in Wien investieren und wir wollen Wien aufwerten.
Wie visionär eine russisch-österreichische Filmemacherin war, die lange vor dem berühmt gewordenen Strache-Video einen Spielfilm über russische Oligarchen in Wien und Schmiergelder drehte, darum geht's gleich. Ein russischer Oligarch will sich in Wien einkaufen mit einem aberwitzigen Plan. Er will sich eine Villa auf der Schwedenbrücke bauen lassen, im schicken ersten Bezirk. Bisher hat er immer alles bekommen, was er will, und so sucht er sich auch in Wien zwei Helfer, die die Schmiergelder entsprechend einsetzen sollen. Klaus und der Anwalt Braunrichter, gespielt von Georg Friedrich und Simon Schwarz.
Stell dir vor, die Schwedenbrücke wie die Ponte Vecchio in Florenz.
Sag mal, ihr wollt die Schwedenbrücke privatisieren?
In Florenz, die Brücke ist auch von Privatiers gebaut worden.
Bitte, ein Russe, die Sanktionen und der ganze Schaß. Und die russischen Millionäre sind heutzutage auch nichts mehr wert.
Na ja, also.
Milliardär, Hans, nicht Millionär. Schmeckt den Unterschied?
Kaviar, so heißt die bitterböse Komödie aus Österreich, die jetzt bei uns im Kino läuft. Und Elena Tichonova ist die Regisseurin und ich freue mich, dass sie jetzt bei mir ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, hallo, danke für die Einladung.
Es gab ja jüngst auch einen anderen, in Anführungszeichen, Film in den Medien. Darin ging es um russische Oligarchen, die angeblich Interesse hatten, in Österreich Geld zu investieren. Und man sah österreichische Politiker, die bereit waren, Geldflüsse nicht legal zu lenken. Was haben Sie eigentlich gedacht, als das Strache-Video aus Ibiza aufgetaucht ist? Ihr Film war ja da schon fertig.
Ja, also das war gemischte Gefühle. Einerseits Schock, andererseits bin ich Strache sehr dankbar für diese schöne Promotion. Und ja, also ich meine, es ist ein Wahnsinn, was passiert. Ja, ist klar, also wir haben jetzt keine Regierung in Österreich, ja, also wir werden das dann im Herbst wählen. Und das mein Kinostart vorbereitet, mit dem habe ich natürlich nicht mitgerechnet. Und das ist einfach aus Himmel gefallene Wunder, meiner Meinung nach.
Und dennoch, die Geschichte muss ja irgendwie auch zu Ihnen gekommen sein. Also Ihre Filmgeschichte, nicht die Strache-Geschichte. Sie sind selbst vor 19 Jahren nach Österreich gekommen, aus Russland. Wie viel von Ihrer Erfahrung in Österreich ist denn in den Film mit eingeflossen? Haben Sie auch das politische Klima der Zeit nicht auch aufgegriffen?
Naja, also ich komme aus der Dokumentarfilm-Ecke und es ist halt so, dass ich recherchiere ziemlich detailliert für jede von meinem Projekt. Natürlich ist die Geschichte ganz designt. Ich muss nur sagen, dass Robert Buchschwenter, mit wem ich Drehbuch geschrieben habe und ich, wir haben uns konzentriert und eigentlich andere Korruptionsskandalen studiert um das in das Plot reinzubauen, wie die Kärnten zum Beispiel in Österreich bankrott gegangen ist wegen Krüppelgeschichten und solche Sachen. Es ist nur die Gedächtnis von Bevölkerung so kurzfristig, dass die diese Skandale, die in Anfang 2000 passiert hat, nicht mehr erinnern. Ja, mit der gleichen Partei. Aber das läuft ganze Zeit so, es ist praktisch ein DNA von denen. Ja. Also es war nur nicht klar, wann die nächste Geschichte dann schießt. Und wie ist das ganze Idee entstanden? Ich lebe seit 19 Jahren in Österreich und natürlich, wenn du in Immigration lebst, du suchst einfach dann deine Landsleute. Ja? Also ich habe wirklich die ganze Palette von Freundinnen und Freunden, die mir seine Geschichten sehr einvertrauen. Ich bin so eine Art wie Psychotherapeutin für denen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich finde, das ist schon sehr reif für eine Leinwand.
Und auch für eine Komödie, das war Ihnen gleich klar, dass es eine Satire werden sollte.
Ja, also ich wollte Comedy machen, weil in Österreich ist sehr große Dramakultur und ich wollte damals als Debüt, damit ich eine Chance habe, etwas total Queres zu machen. Und deswegen habe ich mich für Comedy entschieden.
Es gibt ja in Ihrem Film auch noch andere Figuren, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich die Dolmetscherin vom Oligarchen Nadja und ihre beiden Freundinnen, die ihre eigenen Ideen haben, was sie mit dem Schmiergeld machen wollen, was ihm fließen soll. Das sind alles sehr starke Frauen, wirken aber alle nicht so hundertprozentig in Österreich angekommen und wir sind ein bisschen einsam.
Ja, ja, na, es geht auch um Einsamkeit im Film. Also für mich als für Regisseurin war sehr interessant, die Sache nachzugehen und nachzuforschen über Einsamkeit und wie die Freundschaft entsteht. Deswegen habe ich drei komplett unterschiedliche Frauenfiguren genommen, die nach sehr großen Abenteuern wirklich sehr, sehr nah zueinander sind. Und als Gegenteil, es gibt so super eingespielte Männerkumpelschaftpartie, die scheint super gut funktionieren und seit Jahren lang. Aber sobald so ein Skandal kommt, politisch ja, oder ein Problem, dann sind sie so wie Ratten aus dem Schiff weg und jeder steht für sich und sagt, nein, ich bin nicht schuldig, der hat das gemacht und jeder zeigt auf dem anderen. Ja. Also das war eigentlich dramaturgische Linie, die ich verfolgt habe.
Sie haben das als Buddy-Komödie inszeniert. Dazu kommt ja auch noch so ein kleines Spiel mit einem anderen Genre, oder? Dem Heist-Movie, also so ein bisschen so Bankräuber-Genre. Wie viel Spaß hatten Sie dabei, so ein bisschen mit diesen ganzen Genres zu spielen?
Also ich habe mich so vorbereitet für den Film. Ich habe so wie Einkaufsliste geschrieben, was ich alles in Filmen mag und habe versucht, das einfach ins Plot hineinzubringen. Und ja, ob mir das gelungen ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber es scheint Publikum sehr mögen. Also ich habe noch nie im Saal gesehen, die Leute, die sich von Lachen verbiegen. Und deswegen bin ich total froh, dass ich dieses Riskante weggegangen bin.
Was stand auf der Einkaufsliste?
Naja, Sex, Drugs, Rock'n'Roll halt, ja, in erster Linie und alles rundherum, ja.
In Österreich ist der Film ja schon angelaufen. Wie waren denn da die Reaktionen, gerade ich meine auch aufgrund der innenpolitischen Situation in Österreich?
Alle ernstere Sender, Magazine und Zeitungen haben ziemlich große Interviews mit mir gemacht. Manche sind ganz lustig. Die letzte ist die Prophetin gewesen, wo ich natürlich bis zum Tode gelacht habe. Natürlich haben wir nicht damit gerechnet, dass das dermaßen trifft, sozusagen.
Kaviar. Elena Tichonova ist die Regisseurin des Films. Danke für Ihren Besuch.
Bitte.
Ein brutales Wochenende, so titelte die Branchenzeitschrift Blickpunkt Film über die Kinozahlen des vergangenen Wochenendes. Es war nicht nur das schwächste Kinowochenende des Jahres, sondern eines der schwächsten überhaupt, zumindest in Deutschland. Die Fortsetzung des Animationshits Pet 2 kam auf gerade mal 200.000 Zuschauer. Teil 1 hatte vor 3 Jahren noch über 700.000 Zuschauer. Anna Wollner ist bei mir und wir wollen über dieses erste Kinohalbjahr reden. Anna, neben ein paar Erfolgen und Rekorde, auf die wir noch kommen, wollen wir vor allem über die Niederlagen bzw. Flops sprechen. Gehört Pets 2 für dich schon als Flop dazu?
Also erzählerisch auf jeden Fall, weil die Fortsetzung um die New Yorker Haustiere total ausgefranst, zusammenhangslos und ja so hysterisch unlustig ist. Und finanziell versucht man sich das vermutlich schön zu rechnen. Es sind immerhin die Macher der Minions, die dahinter stecken. Also kein Pixar, kein DreamWorks. So vom Animationsmittelbau her würde ich sagen, das Budget bei ungefähr 80 Millionen Dollar. Aber weltweit hat er gerade mal 225 Millionen eingenommen. Er hätte mehr gebraucht, weil ja vor allem auch noch das ganze Marketinggeld dazukommt etc., was beim Budget ja erstmal per se gar nicht auftaucht.
Auf Pets 2 hatte man ja eigentlich noch gehofft. Wie steht's denn um ja das internationale Boxoffice sonst zur Jahreshälfte?
Also bei einem Verleih, da knallen, glaube ich, jede Woche die Sektkorken, nämlich bei dem, der all diese Filme im Programm hat.
Wir haben verloren. Wir alle. Wir haben Freunde verloren. Familie, ein Teil von uns selbst. Dies ist der Kampf unseres Lebens.
Was ich nicht verstehe, wenn sie dich schon gut leiden kann, wieso dann verändern?
Habe ich doch gesagt, ihr Zukünftiger muss ein Prinz sein.
Du musst die Vergangenheit vergessen.
Ich kann mich an meine nicht erinnern.
Sie lässt dich zweifeln. Und Zweifel machen dich verwundbar.
Der große Gewinner bisher ist ganz klar Disney. Die haben Avengers Endgame, das letzte Kapitel in der ersten Phase vom Marvel Cinematic Universe. Da war der Stand gestern weltweit bei 2.007.666.000 Dollar Einspielergebnis. Das ist zwar noch immer knapp hinter Avatar und damit ist Avengers noch nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten. Aber aktuell ist das Werk nochmal im Kino zu sehen mit zusätzlichen Szenen, um die Fans eben noch einmal ins Kino zu locken und ja, eigentlich um Abschied zu nehmen von ihren Superhelden, aber natürlich, um dann doch vielleicht irgendwann an Avatar vorbeizuziehen. Das ist bisher noch nicht ganz aufgegangen, also es hat bisher noch nicht gereicht, um James Cameron vom Thron zu stoßen, aber Disney hat eben auch Aladdin und Captain Marvel, die als die drei erfolgreichsten Filme des Jahres und wenn man den vierten noch mit dazu nimmt, nämlich Toy Story 4, ist es der vierte Disney-Film.
Disney dominiert, kann man eindeutig sagen. Wie steht es um die anderen Studios?
Die haben wirklich ein bisschen das Nachsehen und sammeln so ein bisschen veritable Flops und Filme, die ja hinter den Erwartungen zurückbleiben. Da würde man wahrscheinlich gar nicht von Flops sprechen. Warner zum Beispiel, die haben mit Lego The Movie 2, mit Godzilla und Pokémon oder auch Shazam alles Filme, die, glaube ich, nicht ganz den Erwartungen entsprochen haben. Und da hofft man jetzt so ein bisschen auf die zweite Jahreshälfte.
Viele Filme, die du jetzt aufgezählt hast, die haben eine Zahl im Titel und zwar keine Eins. Es sind Fortsetzungen und es ist eigentlich schon seit Jahren immer die Frage, setzt nicht irgendwann mal so eine Franchise-Müdigkeit ein?
Ja, wenn sie denn mal kommen würde, weil hier auf den ersten Blick sind es Fortsetzungen mit dieser Zahl im Titel, aber wenn man dann mal sich genauer die Filme anguckt, dann sind es irgendwie doch keine Fortsetzungen, sondern ja so Wurmfortsätze oder einfach Reboots. Man in Black International zum Beispiel, der Flop von Sony, der kommt komplett ohne den alten Cast um Will Smith und Tommy Lee Jones aus, dafür mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson, allerdings auch ohne Chemie zwischen den beiden. Oder Dark Phoenix, der eigentliche Abschluss der X-Men-Saga, der trägt das Franchise dann wirklich zu Grabe. Es ist keiner der ganz großen Stars in einer tragenden Rolle dabei, die tauchen zwar alle auf, aber es ist wirklich ein unwürdiger Abschied und Abgang und ganz anders als bei Endgame, wo das Konzept ja alle auf der Leinwand zu versammeln nochmal fulminant funktioniert hat. Oder Godzilla, King of the Monsters, auch eine Neuauflage, Hellboy mit neuem Hellboy, ohne Guillermo del Toro und Ron Perlman. Es ist so viel Aufgewärmtes, Uninspiriertes, das strafen die Kinogänger schon ab.
Du hast die Stars angesprochen oder eben auch die fehlenden Stars. Gibt es 2019 denn noch Schauspieler überhaupt, die einen Film tragen können?
Also bei den beiden letztgenannten Filmen, Hellboy und Godzilla, da hat man tatsächlich auf Serienstars gesetzt, nämlich David Harbour und Millie Bob Brown, die beide mit Stranger Things bekannt geworden sind. Aber um die zu sehen, kann ich einfach bequem zu Hause bleiben und mir die aktuelle dritte Staffel der Serie angucken, die seit Donnerstag online ist. Es ist ein bisschen das Problem in diesem Jahr, die Stars, die wandern wirklich ins Fernsehen ab, wie zum Beispiel Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Meryl Streep, die ja aktuell in Big Little Lies zu sehen sind. Ein Film, der sich noch beweisen muss, ist das Sommerkino-Event von Universal, nämlich Fast and Furious Present Hobbs and Shaw, also ein Spin-off der sehr erfolgreichen Action-Auto-Reihe. Und da setzt man auch auf die volle Star-Power. Da spielen nämlich Jason Statham, Dwayne The Rock Johnson und Idris Elba mit.
Du hast gesagt, die Stars wandern ins Fernsehen ab. Nun geben die Streaming-Plattformen ja keine Zahlen raus, aber sind denn Netflix und Co. eine Konkurrenz wirklich fürs Kino?
Also für dieses große Event-Kino noch nicht so richtig. Aber da ist es einfach das Problem, dass viel zu viele dieser Event-Filme kommen. Die kann man gar nicht alle gucken, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute überhaupt noch ins Kino gehen. Aber es gibt vor allem auch Einbrüche im Independent-Bereich. Also Brancheninsider, die berichten von einem Rückgang von 30% im ersten halben Jahr. Viele Filme aus diesem Arthouse-Mittelbau, die landen landen mittlerweile direkt bei Netflix und Co. und gehen da einfach in diesem Überangebot und Wust an Unübersichtlichkeit unter. Denn auch der Streaming-Markt, der wird ja immer unübersichtlicher, weil einfach immer mehr Player dazukommen und man mittlerweile ja, wenn man möchte, für 100 Euro im Monat irgendwelche Streaming-Portale abonnieren kann. Und mir geht es oft so, immer das, was ich suche, finde ich gerade gar nicht.
Hat denn Hollywood eigentlich irgendeine Gegenstrategie? Setzt Hollywood dem irgendwas entgegen?
Ja, es ist so ein bisschen die alte Leier, dass sie sich wieder auf Geschichten konzentrieren sollten und nicht auf die Effekte, dass sie junge Talente fördern sollten und dass die eben nicht von vornherein zu den Streaming-Portalen abwandern oder dass sie nicht darauf setzen, YouTuber zu casten, um eine größere, andere Zielgruppe anzusprechen. Und es kursiert im Internet gerade ein Artikel aus der New York Times mit der Fragestellung, ob und wie das Kino, wie wir es kennen, die nächsten 10 Jahre überleben kann. Und da wies der sehr erfolgreiche, in erster Linie Horrorfilmproduzent Jason Blum darauf hin, dass er wirklich gerade so eine nervöse Energie in Hollywood wahrnimmt, die sich wirklich von dem unterscheidet, weil man ja oft sagt, Hollywood ist nervös, aber die merken einfach, dass ihnen ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Und Sony Pictures Classic-Chef Michael Baker, der sprach davon, dass es eben kein Totengeläut sein darf, sondern einfach ein Weckruf sein muss. Ein vielleicht Anfang ist, dass Warner jetzt eine neue Chefin hat, das erste Mal in der Firmengeschichte, eine Frau, Ann Sarnoff, die allerdings, und das finde ich viel spannender, aus dem Fernsehen kommt.
Und mal schauen, ob der Weckruf was bringt. Erstmal blicken wir auf düstere Zahlen zurück in diesem Jahr 2019, was das erste Kinohalbjahr angeht. Anna Wollner war das. Danke.
Gerne.
Heimkino.
War Goethe schwul oder Schiller, Kleist? Und was hat Alexander von Humboldt auf seinen fernen Reisen getrieben? Schon im Jahre 2000 hat sich der amerikanische Germanist und Queerforscher Robert Tobin mit diesen Fragen auseinandergesetzt in seiner Studie Warm Brothers – Queer Theory and the Age of Goethe. Auch wenn Rosa von Braunheim das Buch erst viel später entdeckte, so konnte er nicht widerstehen und machte sich selbst auf nach Weimar, um den homosexuellen Spuren der Weimarer Klassik nachzuspüren. Jetzt stolziert er also in Kniehosen mit Brokat, Gehrock und Zopfperücke durch seinen Film Männerfreundschaften. Der wird am Montag um 23.50 Uhr bei Arte gezeigt. Und Lars Überland ist vorab vor dem Fernseher mitgewandert.
Ob Goethe die Liebe unter Männern kannte, ist keine Frage. In Italien hatte er sie zumindest gesehen. Und dem Mephisto, der es eigentlich mit Marthe trieb, legte er Lust auf Knaben in den Text.
So, sieh mich doch ein wenig lüstern an. Auch könntet ihr anständig nackter gehen. Das lange Faltenhemd ist übersittlich.
Doch lässt sich daraus ableiten, dass Goethe schwul war, gar was mit Schiller hatte oder mit anderen dieser empfindsamen Zeit? Nach und nach trudeln Schauspieler und Performer in Weimar ein. Folgen der Einladung von Rosa von Braunheim zu einem Workshop über Homosexualität in der Weimarer Klassik.
Und du bist eine berühmte Tunte, ist das richtig?
Ach, berühmt. Bin echt gespannt, wie das jetzt noch so wird die nächsten Tage.
Schwul wird's.
Im Zentrum des Films der Schauspieler Matthias Luckey in der Rolle des Goethe und auch der des Schauspielers, der diesen Goethe verstehen soll. Und lustvoll verwischen sie allesamt die Realitätsebenen. Augenzwinkernd meandert der Film Männerfreundschaften zwischen Travestie und dokumentarischer Seriosität, zwischen sinnlichen Phantasmagorien und Rumzickerei der Teilnehmer. Zum Klavier getragen dargebotene Schubert-Vertonungen von mehrdeutigen Gedichten und deftig frivole Spielszenen vor amüsierten Weimar-Touristen wechseln mit wissenschaftlichen Auskünften von Experten mit teils ziemlich dezidierten Ansichten.
Ich würde sagen, Goethe war polysexuell. Er hätte es vielleicht auch mit rasierten Affen getrieben.
Aua. Falls dem so war, dann hat aber die bürgerliche Kulturrezeption, einschließlich der philologischen Schulbildung, das einfach nicht gutieren können. Immerhin war Goethe ja damals schon Johann Wolfgang Superstar.
Applaudiert jetzt Johann Wolfgang von Goethe!
Nicht zufällig sitzt Goethe-Freund Schiller mit Reklambüchlein in seinem Studierzimmer. Aber sollen Schiller und Goethe nun wirklich was miteinander gehabt haben?
Mein lieber Schiller.
Mein lieber Goethe.
wie das überhaupt mit dem Sexleben war, das ist mir ein Rätsel. Denn die hatten ja auch sehr früh so Zahnausfall. Und ich glaube, die mussten furchtbar gerochen haben aus dem Mund. Insofern weiß ich gar nicht, wie das mit den Küssen war.
Man kann es einfach nicht wissen. Auch die Fachleute haben keine Belege. Und ein viel ergiebigeres Thema ist deshalb der Freundschaftskult jener Zeit. Das 18. Jahrhundert war voll von tiefsten Männerfreundschaften, wie der Literaturwissenschaftler weiß.
Reihenweise sind die sich um den Hals gefallen, haben sich geherzt und geküsst, haben sich Liebe geschworen bis in den Tod. Und kein Mensch hat irgendetwas Böses sich dabei gedacht.
Philipp Seidel. Nur zu Gerede hat's auch damals schon geführt, dass Rosa und seine bunte Crew auch genüsslich auswalzen. Aber da das Workshop-Thema außer wissenschaftlichem Fischen im Trüben und ziellosem Theoretisieren nicht so viel hergibt, streut Braunheim dann ganz im Stile gediegener Fernsehunterhaltung begeistert noch einen Bilderbogen an bunten Informationen in seinen Film.
Herzog August Emil Leopold von Sachsen-Gotha und Altenburg.
Ein schillernder Zeitgenosse Goethes, der sich gern in glamourösen Frauenkleidern zeigte und angeblich versucht hat, Napoleon zu küssen, woraufhin der die Flucht ergriff.
Dies ist der Zugang zu seinem Audienzzimmer. Es war insgesamt alles sehr staubig. Das lag vor allem daran, dass es hier freilaufende Tiere gab. Von Hühnern über Eichhörnchen, auch Affen, die hier frei herumliefen.
Und zuletzt also kann man's immer noch nicht wissen, ob Goethe und Schiller was hatten, noch wer von den klassischen Dichtern aktiv ein schwules Leben führte. Aber für skeptische Freunde der Klassik und queer interessierte Fernsehzuschauer hat der Film Männerfreundschaften doch allerhand Spaßiges und Unterhaltsames zu bieten. Bis hin zum blinde Kuh-Spielen der Workshop-Teilnehmer.
Männerfreundschaften, so heißt der Film von Rosa von Braunheim und er läuft am Montag um 23.50 Uhr bei Arte. In Tel Aviv geht es heiß her, das legt zumindest die Seifenoper Tel Aviv on Fire nahe, die jeden Abend im Fernsehen zu sehen ist und Israelis wie Palästinenser vor den Bildschirmen vereint. Der junge Palästinenser Salam ist Dolmetscher und Drehbuchautor der Soap und muss für die Dreharbeiten jeden Tag die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland überqueren. Bei einer Kontrolle kommt das Skript in die Hände des israelischen Kommandeurs Assi.
Was ist los?
Was los ist? Dein Drehbuch ist nicht gut. Das ist los. Das stimmt nicht. Du weißt gar nichts von der Armee, oder?
Nein, sieht ganz so aus.
Sieht ganz so aus, ach ja. Hör zu, Yehuda ist ein israelischer Offizier.
Ja.
Nicht so ein bescheuerter Araber. Und was soll das mit den Abzeichen, die ihm verpasst hat? Der sieht aus wie ein irakischer General. Er ist israelischer Offizier, also muss er männlich sein und romantisch und ein Gentleman.
Assi fängt an, mitzureden beim Drehbuch und denkt sich immer absurdere Geschichten aus. Als aberwitzige Komödie hat Regisseur Sameh Soabi seinen Film Tel Aviv on Fire angelegt, der jetzt bei uns im Kino läuft. Und im Gespräch hat mir Sameh Soabi erstmal erzählt, warum er das Genre der Komödie gewählt hat, um über den Nahostkonflikt zu sprechen.
I mean, I'm Palestinian, I'm not Israeli, an Israeli citizen, I'm not Jewish Israeli. So we're talking about a narrative of a Palestinian narrative that doesn't.
Ich bin Palästinenser. Ich habe zwar die israelische Staatsbürgerschaft, bin aber nicht jüdisch-israelisch. Es handelt sich also um eine palästinensische Geschichte und die schaffen es nicht so häufig ins Kino. Wir haben keine lange cineastische Tradition. Erst vor 20 Jahren haben wir angefangen, Filme zu machen. Dazu kommt noch, dass wir bei der Filmförderung auf europäische Gelder angewiesen sind. Und mir ist klar geworden, wenn ich die palästinensische Realität auf der Leinwand zeigen will, wäre das so hart und düster, dass Europäer das nie sehen oder finanzieren würden. Sie hätten auch Angst, dass man sie als anti-israelisch ansehen würde. Mit Comedy hatte ich etwas mehr Freiheit. Ich dachte, wenn ich von harten Umständen erzähle und es schaffen könnte, die Zuschauer dabei zum Lachen zu bringen, komme ich vielleicht damit durch.
Most likely you will not be able to say it in drama. You might get away with it. And that's what I did.
Ihre Hauptfigur Salam arbeitet als hebräisch-arabischer Dolmetscher und Drehbuchautor für die Seifenoper Tel Aviv on Fire und muss täglich von Jerusalem nach Ramallah fahren. Der Film fühlt sich sehr gegenwärtig an, spielt aber 1967, also im Jahr des Sechstagekriegs. Warum haben Sie ausgerechnet diese Zeit gewählt?
Well, the idea of a soap opera came for two reasons. Because soap It's very popular.
Ich hatte zuerst die Idee mit der Seifenoper und dann kam erst das Jahr 1967. Seifenopern sind sehr beliebt im Nahen Osten. Ich finde Seifenopern lustig, weil alles so übertrieben ist. Das Set, das Spiel der Darsteller. Sie erzählen immer genau, was sie gerade fühlen und machen. Es gibt keinen Subtext. Für cinephile Menschen ist das komisch, weil es sich nicht real anfühlt. Aber für Leute, die Seifenopern gucken, ist es extrem real. Sie fühlen mit den Figuren mit. Tel Aviv on Fire ist ja ein Film im Film. Und die Leute, die ihn sehen, kommen eher vom Kino und finden das lustig. Die Dialoge der Seifenoper sind immer sehr direkt. Die Figuren diskutieren Themen wie den Holocaust und den Zionismus. Aber es kommt nicht wie Propaganda rüber, weil es Teil des Seifenopernkosmos ist. Ich dachte also, die Seifenoper erlaubt mir, politisch das zu thematisieren, was ich möchte.
Now 67 it came as a decision because the reality of the occupation now.
Zum Jahr 1967 will ich noch sagen, dass Salam ja einen israelischen General am Checkpoint trifft. Und der General will wissen, wie die Seifenoper endet. Der Checkpoint, die Mauer, die Besetzung, all das ist ein Ergebnis des Sechstagekriegs von 67. Ich wollte fragen, was wäre, wenn der Krieg und die Besetzung des Gazastreifens nicht passiert wären. Die Seifenoper und die Realität im Film verschränken sich immer mehr. Es steigert sich, sodass man am Ende des Filmes nicht weiß, ist das wirkliche Leben die Seifenoper oder ist die Seifenoper real? Für mich ist das ein Statement. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist wie eine Seifenoper. Jeder möchte, dass er aufhört, aber nichts deutet darauf hin. Ich wollte das thematisieren.
Es gibt auch einen gewissen utopischen Ansatz im Film, denn die Seifenoper vereint Israelis und Palästinenser vor dem Fernseher und überbrückt die Gegensätze. Kann das Fernsehen, kann die Kultur also etwas schaffen, was Friedensgespräche nicht schaffen? Glauben Sie daran?
The reality is extremely tragic. Now, the peace process was supposed to bring people together.
Die Realität ist tragisch. Die Friedensverhandlungen von Oslo sollten die Menschen zusammenbringen. Der Mord an Yitzhak Rabin und das Erstarken der PLO und Arafat, all das hat Oslo hinfällig gemacht und zu den Regierungen geführt, die wir jetzt haben. Die Politik kreiert ein Narrativ, bei dem es heißt, wir gegen die. Die Menschen leben in separaten Blasen und kommen nie zusammen. Die Palästinenser in der Westbank sehen nur Soldaten, sie sehen keine Israelis. Wenn man in Tel Aviv wohnt, verlässt man die Stadt selten, sieht keine Palästinenser hinter der Mauer. Es gibt keinen Kontakt untereinander. Das ist auch Teil der politischen Strategie. Die Leute sollen in ihren Blasen bleiben. Ich will so nicht leben. Ich will die Blasen zum Platzen bringen. Ich will die Leute miteinander in Kontakt bringen. Das ist die Utopie. Am Ende des Tages haben wir alle die gleichen menschlichen Bedürfnisse. Ich wollte die Leute daran erinnern. Deswegen geht es mehr um die Beziehungen als um die Blasen.
Es gibt viele Szenen im Film, die am Checkpoint spielen, wo Salam auf den israelischen Kommandeur trifft und das Drehbuch der Seifenoper mit ihm diskutiert. Und der Kommandeur hat immer sehr konkrete Vorstellungen davon, wie es weitergehen sollte. Er korrigiert Salam auch bei vielen Details, die mit dem Militär zu tun haben. Das ist sehr witzig. Wie haben Sie am Humor des Films gearbeitet?
It's very natural. It's just the way the brain sees things. I grew up like that.
Es kam sehr natürlich. Mein Gehirn funktioniert so. Mein Background hilft. Ich bin Palästinenser. Ich bin in Israel aufgewachsen, spreche also auch gut Hebräisch. Ich bin in Tel Aviv zur Uni gegangen. Ich lebe diese Dualität. Ich weiß, wie Israelis über uns denken. Und ich weiß, wie wir über sie denken. Das nennt sich Stereotyp. Stereotype sind eine gute Quelle für Humor. Und der Film spielt damit, wie Palästinenser Israelis sehen und umgekehrt. Und jede Gruppe ist in Sorge, wie sie auf der Leinwand rüberkommt. Daraus lässt sich einiges entwickeln.
So you can write these scenes. But I think it's also culturally, as you know, because of Palestinian growing up inside, you always feel the sense of siege.
Dann ist da auch noch mein kultureller Background. Als Palästinenser in Israel fühlt man sich ständig belagert. Sozial, politisch und wirtschaftlich sind wir Bürger zweiter Klasse. Es ist deprimierend. Aber viele Menschen beschließen, nicht deprimiert zu sein. Als ich klein war, haben wir in meiner Familie und in meinem Dorf viel gelacht. Jeder zweite Satz hatte eine Pointe, wie in einer Komödie. Niemand sagte etwas Ernstes. Niemand fühlte sich wohl damit, deprimiert zu sein. Als ich aus meinem Dorf weggezogen bin, dachte ich, das ist überall so. Wir lachen auch über Ernsthaftes. Das ist unsere Art und Weise, mit etwas umzugehen. Es ist ein Ghetto-Humor. Viele sagen auch, unser Humor sei jüdisch. Es stammt aus diesem Gefühl der Besetzung, des Drucks, Opfer einer Realität geworden zu sein. Als ich angefangen habe, Filme zu machen, sollten die auch mein Weltbild wiedergeben. Zudem gehört eben auch der Humor.
I like to celebrate that. I like to celebrate our humor. And I think because of that, it's easy to write a little bit.
Kommt die deprimierende Seite dann doch ein bisschen durch, wenn Sie den Checkpoint und seine Klaustrophobie zeigen?
Yes, and you know, you see it in the film too. There's always hints of it. I mean, that melancholy that exists.
Es gibt eine gewisse Melancholie in der deprimierenden Realität. Man sieht sie im Film, auch wenn man lacht. Das ist die Balance, die ich anstrebe. Als palästinensische Filmemacher stehen wir vor einer größeren Herausforderung. Die sozialen Medien zeigen ja täglich und in Echtzeit die Realität an den Checkpoints. Wenn sich jemand um 3 Uhr mit 200 anderen Leuten am Checkpoint anstellt, um 7 Uhr bei der Arbeit zu sein, kann diese Person diese Realität mit dem Handy einfangen und in den sozialen Medien posten. Man findet Millionen von Videos im Internet. In einem Film würde man das nicht zeigen. Es würde als Propaganda und antisemitisch gelten. Und wir machen nicht mehr Cinema Vérité. Wir müssen neue Mittel und Wege finden, Geschichten zu erzählen. Comedy ist eine Möglichkeit. Vielleicht ist auch ein Horrorfilm denkbar oder ein Superheldenfilm. Für mich ist Comedy der Weg.
And still be creative about it. For me, I thought comedy fits me well. I don't know if I will always do comedy, but for now I feel like it's working.
Der Regisseur Sameh Souabi über seinen Film Tel Aviv on Fire, der jetzt bei uns im Kino läuft.
Top 5.
Trainspotting und Slumdog-Millionär-Regisseur Danny Boyle ist mit seinem neuen Film Yesterday ganz tief in den Beatles-Mythos eingestiegen. Er hat eine Geschichte erzählt, in der sich nur ein erfolgloser Straßenmusiker an die Fab Four und deren Songs erinnert. Eine hemmungslose Verbeugung vor den Lennon-McCartney-Songs. Für Hartwig Tegler der Grund, sich den Beatles und ihrem Auftreten im Film zuzuwenden. Das hier ist seine Top 5 der besten Beatles-Filme.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Ich gründe eine Rock'n'Roll-Band. Ich fahre nach Hamburg.
Etwa mit deiner neuen Band, den... Oh, wie heißt die nochmal?
Die Beatles.
Wer?
Lust auf einen Film?
Platz 5. Nowhere Boy von Sam Taylor Wood, 2009.
John ist empört, als er den King of Rock'n'Roll im Kino sieht, wie ihn die Fans bejubeln und bekreischen.
Warum hat Gott mich nicht zu Elvis gemacht?
Weil er dich aufgespart hat für John Lennon.
Der Fokus bei Nowhere Boy liegt auf John Lennon, seiner Tante Mimi, die ihn großzieht. Es geht um Johns leibliche Mutter und den rebellischen Geist, den der Bursche von Anfang an mit sich rumtrug, vor den Lehrern beispielsweise.
Wenn du so weitermachst, endest du im Nirgendwo.
Im Nirgendwo wohnen die Genies, Sir. Also gehöre ich da wahrscheinlich hin?
Wunderbare Vorgeschichte vor Gründung der Beatles, die da noch die Quarrymen waren. Am Ende von Nowhere Boy gehen die 4 nach Hamburg, um im Kaiserkeller auf der Reeperbahn die Karriere zu beginnen. Davon erzählt
Platz 4, Backbeat von Ian Softley, 1994.
1960, John, Paul, George und Pete, noch nicht Ringo am Schlagzeug, auf dem Hamburger Kiez, frisch importiert aus Großbritannien.
Wie alt bist du?
18.
Es ist alles in Ordnung. Es sind alle 18.
Good evening, ladies and gentlemen. We're City Band. 1, 2, 3.
Stephen Dorff spielt Stuart Sutcliffe. Der spielte damals noch Bass bei den Beatles, verabschiedete sich aber zunehmend in die Malerei. Schon 1962 verstarb er an einer Hirnblutung. Ein Film, der die Stimmung der Zeit, diese Aura von Aufbruch, sehr schön in Bilder bringt. Damals schien alles noch unschuldig, naiv, voller Kraft, ja, befreiend.
Platz 3. Two of Us von Michael Lindsay Hogg, 2000.
Der Unterschied zwischen John und Paul wird deutlich, wenn 6 Jahre nach der Auflösung der Beatles Paul John in New York besucht. Sein alter Kumpel, mit dem er all die Songs geschrieben hat, fordert ihn nun auf, diese kleinen dämlichen Liebessongs nicht mehr zu singen.
You ought to stop singing silly little love songs, mate.
Klappe zu halten für eine Zeit und dann einfach nur noch zu schreien.
Just shut up for a while and then bloody scream.
Nein, mit der Leichtigkeit hatte es John Lennon da nicht mehr. Hatte er sie jemals? Wie kann man ein Popstar dieser Dimension sein, ohne wahnsinnig oder melancholisch oder depressiv oder aggressiv zu werden?
Hey Jude,
Platz 2. Chapter 27. Die Ermordung des John Lennon von J.P. Schaefer. 2007.
Reichlich zugenommen hat Jared Leto, 28 Kilo, um in Chapter 27 Mark David Chapman darzustellen, der im Winter 1980 John Lennon am Dakota Building in New York erschoss.
Ich weiß genau, dass ich was Bedeutendes machen werde, aber ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wird.
Chapter 27 ist kein Film über John Lennon, sondern über seinen Mörder.
Mr. Lennon.
Aber gerade damit wird deutlich, wie sehr eine Popfigur wie John Lennon zur Projektionsfläche seiner Fans wird. Bei Chapman in der pathologischen, mörderischen Variante, aber auch schon beim normalen Fan geht es um den Ersatz für die eigene Authentizität und den Wunsch, nicht nur der einzige Träumer in einer Welt zu sein, in der das Träumen verloren gegangen ist. Ein düsterer Film.
Platz 1. A Hard Day's Night von Richard Lester. 1964.
Und schließlich zurück auf Anfang. Damals, Anfang der 1960er, waren sie, nicht zu vergessen, rotzfreche Rebellen, eine Provokation fürs Establishment. Die vier Pilzköpfe im Zug.
Scheren Sie sich meinetwegen zum Teufel, wo Sie offenbar hingehören.
Gib mal ein Küsschen.
Kommt, Jungs, jetzt gehen wir einen Trillern.
Die Beatlemania mit den kreischenden Mädchen war 64 auf ihrem Höhepunkt. Die Gier der Manager, mit den Fab Four Kohle zu machen, nicht minder. Und Richard Lester erzählt davon in dieser gefakten Doku, in den Hauptrollen John Paul George und Ringo, die John Paul George und Ringo spielen. Lester erzählt von einem Tag im Beatles-Leben, welches sich nicht nur in diesem Film, sondern auch in der Realität der vier aus Liverpool schon abgelöst hatte von einer normalen irdischen Existenz.
Wäre ich ein Preuße, schrie ich jetzt.
Wo willst du denn hin?
Abhauen selbstverständlich, was sonst? Kommen Sie mit, meine Damen.
Ach, danke, Frau Oberin.
Lester treibt das auf die Spitze mit wunderbarem Timing, herrlichen Slapstick-Einlagen und den Beatles-Songs, die die Herren Beatles vor der Kamera spielen. Ein Biopic, das vor allem vermittelt, nein, Leute, so war es nicht. Ihr spinnt doch, das zu glauben. Aber mitsingen nur zu.
Hartwig Teglers Top 5 der besten Beatles-Filme. Auch diese Top 5 können Sie jede Woche nach Ihrem Belieben noch einmal hören. Abonnieren Sie einfach Vollbild als Podcast über die gängigen Plattformen. Ich bin Susanne Burg.